Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet und heute sprechen wir im ersten Teil kurz über unsere OMR-Erfahrung und im zweiten Teil haben wir Josie von FemGMT, wow, ein Zungenbrecher für mich, da ein Diversity Queer Creator Management und sprechen mit ihr über die aktuellen Bewegungen genau in diesem Bereich und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß, lasst uns Feedback da. Hallo Pascal, hast du ein Thema dabei? Ich hätte ansonsten die OMR am Start.
Ich glaube, das ist das einzige Thema, wo mein Kopf noch in der Lage zu ist, drüber nachzudenken.
Wie fandest du es? Ich habe mich ja verliebt.
In?
Den Head of Product von ChatGPT.
Nick Turley, ne?
Der war so humble, der war so cool, der war so down to earth, der war so real, der war so authentisch. Der war fast schon so cute einfach. Also so ein toller Mensch. Ich war richtig starstruck. Das hatte ich lange nicht mehr.
Auch krass. Man saß da und die
Mund wirklich,
war auf.
Genau, meine Kinnlade war runter und ich war richtig so, how can you be so cool? Ja, also er war ja auch, hat ein bisschen so It's Giving Nerd, war auf jeden Fall auch am Start. Aber so humble, sympathisch, cool. Ja.
Ja, Hamburger Understatement sagst du doch immer.
Der kommt Hamburger aus Understatement. Itzehoe. Glaub, der kommt aus Itzehoe und hat ja auch gesagt, dann hier irgendwie der Typ, der ihn interviewt hat, war ja dann auch sehr ein Satz auf Deutsch, damit wir proven, dass du Deutsch redest. Und er guckt so ins Publikum und sagt so, naja, moin, moin.
Also was ich finde, du hattest es so gut beschrieben, weil er hat halt diese, man muss sagen, er hat ChatGPT mit aufgebaut, ne? Mhm. Er hat das von null,
war
null User und jetzt ist es halt die Plattform und es ist die größte technologische Revolution, die wir aktuell in unserer Zeit haben. Und da steht dieser Denker und Visionär und Innovator, whatever, auf der Bühne und er spricht darüber, das hast du so gut beschrieben, als wird er darüber reden, wie er einen IKEA-Schrank zusammenbaut.
Ja.
Und das war so ein krasser Widerspruch und dann genau auf die Art und Weise unfassbar sympathisch, dann würde ich eigentlich am liebsten direkt knuddeln. Und dann hat er aber so eine mächtige Position und ist 30 Jahre alt.
Und was ich auch noch sehr inspirierend fand, ich würde auch sagen, wir halten unseren ersten Teil heute ein bisschen kurz, weil wir haben einen langen zweiten Teil.
Sagen wir aber hier im
Podcast. Er gesagt hat, also auf die Frage hin, was für seinen Erfolg ausschlaggebend ist, dass er immer den Leuten gefolgt ist, die smart waren und die geile Sachen gemacht haben. Ja. Er meinte ja auch so, er hat irgendwie seinen Master nicht gemacht, sondern ist dann halt zu OpenAI gegangen. Einfach weil da smarte Leute waren. Und das fand ich auch nochmal sehr inspirierend. Das hat so voll gut zu ihm gepasst. Halt nicht dieses, okay, Abschlüssen hinterherrennen, irgendwie Namings hinterherrennen, Titeln hinterherrennen, sondern einfach follow the smart people.
Ja, voll. Und abgesehen davon, das war auch der einzige Talk, den wir uns angeschaut haben. Aber dafür haben wir so viele Events gemacht. Wir haben am Sonntag ging es ja schon los mit einem Yoga-Event. Am Montagabend waren wir auf diversen Veranstaltungen. Da war ja der 916 Award, wo wir mit Penny gewonnen haben.
Ja,
Special Mentions, humorvoll, was mich sehr freut, weil ich finde, Humor ist ein extrem, extrem starkes Tool, um zu überzeugen und zu begeistern. Dann Dienstag haben wir mit einem Run gestartet. Ich habe einen Alster-Run gemacht, der irgendwie in 17 Kilometern eskaliert ist.
Und Fun Fact, es gibt auch diese Meme-Page,
mein Gott.
Und die haben einfach einen Post gemacht, da war so POV, jede Agentur auf der OMR, ich weiß nicht genau, wie der, auf jeden Fall war es ein Meme, wo schon montags Yoga-Club, dienstags Run-Club und dann irgendwie noch ein Recovery-Breakfast, ich weiß nicht mehr genau. Und dann hat halt jemand in den Kommentaren geschrieben, einfach CNC geroastet. Und wir waren so, oh mein Gott, wir sind so fame, wir haben Hater. Und es war ganz süß, weil dann haben die halt kommentiert, was haben sie noch gesagt? Nee, nur Lover oder so, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das total crazy.
Ich finde das geil, dass wir Teil der OMR und Internetkultur sind. Jetzt. Genau, dann Dienstag, Mittwoch, Messe, Mittwoch, also OMR, dann Mittwoch haben wir ein Frühstück wieder gemacht.
Ja, oh, das war so wholesome.
Das war so geil, direkt vorne vorweg. Und ich muss nochmal sagen, ganz kurz zu OMR, ich fand es diesmal richtig cool, weil es war leerer. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die Ticketpreise teuer gemacht haben. Das ist ganz cool. Also ich finde es auch gut, wenn alle Leute Access haben zum Wissen, aber ich finde es auch gut, wenn es nicht so, kann man es wie so auf dem Ballermann so überfüllt ist, weil es ein bisschen entspannter ist. Und ich habe auch mich mit ein, zwei Leuten unterhalten, dass die OMR, es ist interessant, man merkt, dass irgendwie an der einen oder anderen Stelle Kosten eingespart hat, was nicht direkt so auffällt, aber zum Beispiel weniger Teppich. Es gab ein bisschen weniger Licht. Die Aussteller oder Ausstellenden mussten das Licht teilweise selber bezahlen. Mhm. Es gab teilweise weniger Screens auf der Conference Stage. Und irgendwie wenn man das weiß und dann so durchläuft, dann merkt man das ein bisschen. Aber es macht die Erfahrung nicht schlechter. Mhm. Was macht es ein bisschen abgespeckter, reduzierter und da so mehr in der Essenz.
Philipp Westermeier würde sagen, effizienter.
Effizienter, ja genau. Aber auf jeden Fall fand ich das irgendwie eine schöne Entwicklung. Und hey, wir waren sowas von unfassbar viel unterwegs und danach unfassbar fertig.
Ja.
Und wie Philipp bei uns im Podcast gesagt hat, das Schönste bei der OMR ist der Tag danach.
Wenn es vorbei ist.
Ja, wenn es vorbei ist. Und ich kann das auf jeden Fall bestätigen.
Cool. Dann würde ich sagen, wir jumpen direkt ins zweiten Teil.
Ja, let's go.
Have fun.
Heute haben wir bei uns Josephine Drews von FemGMT.
Hi.
Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da bin. Danke für die Einladung. Richtig
ja,
gut.
Ja. Du wurdest uns empfohlen bei unserer legendären Abschlussfrage. Und ich finde es immer ganz toll, wenn wir dann die Gäste auch hier haben. Mhm. Gib mal einen Abriss. Wer bist du? Was machst du?
Ja, also ich bin Josephine Drews, aber kurz gesagt Josie, so nennen mich auch alle. Ich komme aus München, bin da nicht geboren, aber ich bin dort tatsächlich während der Pandemie hingezogen für die Liebe. Und tatsächlich war das auch die Zeit, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Deswegen war es für mich, also ich habe vorher in Berlin gelebt und es war quasi meine Base, aber ich wusste halt, okay, wenn ich halt diese Fernbeziehung aufgeben möchte, also im Sinne von, ich möchte nicht mehr von A nach B fahren die ganze Zeit, bin ich ja quasi als selbstständige Person auch total frei, von wo ich arbeiten kann. Genau, und ja, habe dort dann im November 2020 FemGMT gegründet. Genau, und wir sind jetzt mittlerweile 12 Artists bei uns und rande zum Beispiel Josi Schreibt, Robin Soll, Phoenix Kühnert. Also wir haben schon einige Artists auch aus dem, das erkläre ich auch gleich, Flinter und LGBT und Diversity-Bereich. Genau, und so bin ich dann quasi nach München gekommen und habe das gegründet. Und ich kann ja auch gerne gleich nochmal genaueres erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Und genau, und jetzt sitze ich hier und spreche mit euch.
Wahnsinn. Bist du extra für den Podcast aus München nach Berlin gekommen?
Jein,
okay.
Ich war auf der OMR, Leute.
Ach ja, stimmt.
Genau, und bin dann direkt von Hamburg quasi hergekommen. Bleib jetzt noch eine Woche hier und dann geht's wieder zurück nach München.
Ja,
genau.
Ja. Cool. Kurzer Seitenschwenk, ja. Ein, zwei Sätze zur OMR. Wie guckst du drauf dieses Jahr? Was war deine Erfahrung?
Also meine Erfahrung ist tatsächlich, ich habe das Gefühl, es ist ruhiger, obwohl natürlich die Leute, die vor Ort wären, wahrscheinlich sagen würden, bist du des Wahnsinns, sind immer noch 60.000 Leute. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der Hype um die OMR ist nicht mehr so groß, wie es vielleicht vor 2, 3 Jahren war. So, ne? Woran das liegt, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht quasi analysieren. Aber ich habe den Eindruck, dass auch die, und das ist halt so ein bisschen meine Baustelle quasi, dass auch das Thema Diversity nicht so groß gehalten wird. Also es gibt die 50-50-Stage, finde ich super, aber so bei den restlichen Stages habe ich so das Gefühl, da wird immer noch nicht so wirklich auf BPOC geschaut oder auf Flinter-Personen und das ist dann immer doch alles sehr weiß-cis geprägt und ja, das finde ich einfach schade. Aber ich weiß auch, dass die Zielgruppe natürlich dort eine ganz andere ist und genau, aber ich finde, man kann in manchen Masterclasses, die nicht eingebucht sind, kann man schon auch einiges mitnehmen und coole Learnings mitnehmen. Also ist an sich immer noch ein nices Event. Ich finde die Side-Events auch wichtig und gut. Aber ich habe schon das Gefühl, dass der Hype so ganz langsam nachlässt. Und so ist auch die Tonalität bei den Leuten vor Ort. Also wenn ich dann frage, so, hey, hast du auch den Eindruck, ist ein bisschen ruhiger und so. Und die können es dann auch bestätigen. Also ich habe schon den Eindruck, dass es ruhiger wird, ja.
Ja. Cool. Ganz kurze andere Frage, weil kannst du ganz kurz mal was zum Namen sagen? FemGMT, wie kommt das?
Ja, genau. Also ich habe damals das gegründet, weil ich quasi als Frau Gründerin war und gesagt habe, okay, ich würde gerne das im Namen irgendwie drin haben, so dass es halt ein Management ist von einer Frau gegründet. Deswegen Female Management war erst die Idee, das fand ich aber irgendwie nicht so schmissig. Das ist schmissig, habe ich lange nicht mehr gesagt. Und
das Wort habe ich ewig keinen gehört, aber ewig. Es ist ganz cool eigentlich.
Ja,
ich will das
weiß auch nicht, aus welchen Tiefen das gerade herauskam. Und ich fand dann aber, weil ich wusste halt, MGMT ist ja quasi auch eine Band, also habe ich dann irgendwie im Nachhinein herausgefunden. Und dann habe ich gedacht, MGMT und FemGMT klingt dann halt ganz nice. Und so ist es dann entstanden, genau.
Cool. Und wie, also du hast ja mit deinem Management schon einen krassen Fokus auf, ja, ne, BPOC, LGBTQ, etc. pp. Warum das? Wie bist du dazu gekommen?
Genau, also man muss dazu sagen, ich bin 1989 geboren in der ehemaligen DDR. Das
89?
Heißt, 89 geboren, ja. Ich werde 36 dieses Jahr.
Wow, als hätte ich locker 6, 7 Jahre jünger geschätzt.
Ich auch.
Jünger geschätzt.
Ja, ich hätte gedacht, du bist 30.
I know.
What's your secret?
No, I don't know. Ich rauche und trinke nicht, vielleicht das, ich weiß es nicht. Aber
auch nicht, und ich sehe aus wie 55.
Ach Quatsch, aber nicht. So ein Quatsch. Genau, die Frage, wie das zustande kam. Also eigentlich ursprünglich komme ich aus der Sozialpädagogik, beruflich gesehen. Also ich habe Erzieherin gelernt, habe danach auch ein Semester soziale Arbeit studiert. Zählt nicht ganz, aber ich sage es trotzdem immer dazu, weil mein Plan quasi von Erzieherin quasi weggehen wollte. Also ich wollte quasi wirklich soziale Arbeit. Ich wollte mit Jugendlichen vor allen Dingen arbeiten. Und tatsächlich war so das Thema auch schon während der Ausbildung ganz viel so Gerechtigkeitsthemen, sowas wie LGBT, queer. Ich bin auch, muss man dazu sagen, in einer Familie groß geworden, in der vor allen Dingen Queerness absolut normal war. Also meine Tante ist lesbisch, einer meiner Onkels ist schwul. Also das ist irgendwie so, es ist sowas Normales bei uns in der Familie gewesen. Es wurde nicht irgendwie outgecalled oder im schlimmsten Fall sogar noch verheimlicht. Also ist es etwas gewesen, mit dem ich groß geworden bin und dafür habe ich mich immer eingesetzt. Und ich habe auch nie verstehen können, bis heute nicht, warum das ein Problem ist für Leute. Also ich check das einfach überhaupt nicht. Da fehlt mir einfach die Empathie. Vielleicht bin ich auch zu naiv dafür. Aber genau, und dann habe ich aber tatsächlich, während ich diese Ausbildung gemacht habe und auch soziale Arbeit dann studiert habe, habe ich schon ganz viel so im Medienbereich war ich da tätig. Also ich habe unter anderem, es ist wirklich ganz stumpf, Filmreviews geschrieben. Dann hat mich eine PR-Agentur aus Berlin angeschrieben, meinte, hey, du schreibst echt gute Reviews, hast du nicht Bock irgendwie bei uns in der PR-Agentur PR-Pressemitteilungen zu schreiben, so für unsere Filmkunden. Und da bin ich dann gelandet und da habe ich dann quasi so dieses ganze YouTuber-Business in 2014, also einfach 10 Jahre her, da habe ich das dann für mich total entdeckt und habe dann innerhalb dieser Agentur quasi auch so das ganze Influencer-Marketing-Thema zusammen mit einem Kollegen so ausgebaut. Wir haben dann so zusammen Community-Events mit Content-Creatern gemacht und so. Und es war wirklich richtig, richtig cool. Und da habe ich gemerkt, irgendwie würde ich mich gerne auf den Bereich spezialisieren. Und so bin ich dann zu Buzzbird gekommen. Da hat er dann noch Felix Hummel als Geschäftsführer, war da noch tätig zusammen mit Andreas Türk. Und da habe ich dann den Kunden Sky Deutschland und Wow, also jetzt Wow, damals noch Sky Ticket betreut. Und das 2 Jahre. Und danach habe ich dann gedacht, also ich habe jetzt irgendwie seit 2014 mir diese ganze Expertise angearbeitet und habe viel gelernt und viel irgendwie habe ich jetzt an Wissen. Und jetzt sitze ich in einer Agentur und um ehrlich zu sein, arbeite da quasi für einen okayischen Lohn und denke mir so, okay, aber ich könnte das doch eigentlich auch selber machen. Und das war dann halt mitten in der Pandemie. Also das war total unsafe. Ich wusste überhaupt nicht, okay, wenn ich jetzt meinen Job hinschmeiße und mich also selbstständig mache und gründe, könnte mir das sogar auf die Füße fallen. So, ne? Und ich habe aber irgendwie so an diese Idee geglaubt, weil ich wusste, FemGMT soll eben auch diesen Fokus haben. Ne? Und gerade 2020, und das ist so traurig, war eben auch die Hochzeit quasi von Pride Month, von LGBTQIA+ und die ganzen Themen. Ich hatte das Gefühl, da war das irgendwie so, dass die Leute erst recht aware waren dafür. Und jetzt, und da können wir auch gerne noch mal später drüber sprechen, durch die weltpolitische Lage merken wir halt, dass das alles abebbt und nicht mehr so spannend ist. Und plötzlich ist es eben wirklich nur ein Trend gewesen. Und da haben wir, weiß ich noch, vor 4 Jahren, als wir zusammengesessen haben, haben wir gesagt, nein, das ist kein Trendthema. Das wird jetzt normal. Das wird jetzt, wir gehen jetzt in die Mitte der Gesellschaft. Und jetzt sind wir wieder am Rand. Ne? Und dass sich quasi das, was man sich erarbeitet hat, wird einem dann so Stück für Stück wieder weggenommen. Das ist ein ganz, ganz stranges Gefühl einfach, ja.
Heißt, Diversity ist vorbei?
Nicht vorbei. Ich glaube, dafür gibt es zu viele Leute, die sich nach wie vor dafür einsetzen und auch sichtbar machen. Aber ich glaube, dass gezwungenermaßen Unternehmen aus politischen Gründen halt sich da ein bisschen zurückziehen werden, auch in Zukunft. Also sei denn, es ändert sich politisch nochmal grundlegend was, aber sieht ja gerade ein bisschen dunkel aus, würde ich sagen.
Auch in Deutschland?
Ja, definitiv.
Das merkst du schon?
Ja, 100%. Wir haben jetzt vorhin kurz in der Küche drüber gesprochen, dass ich auch merke, dass wir kaum noch Anfragen für den Pride Month bekommen. Der CSD hat mehrere hunderttausend Euro weniger Geld an Sponsorengelder quasi zur Verfügung dieses Jahr. Es wird alles weniger und eingestampft und eingedampft. Und deswegen, also ich kann das leider bestätigen, ja.
Und wenn du jetzt, also jetzt bist du sehr tief drin, du hast einen guten Blick über die Entwicklung. Wenn du jetzt rauszoomst, ist das jetzt quasi so eine Delle auf so einer Kurve, ne? Mhm. Oder würdest du sagen, das geht das weiter runter, runter, runter? Mhm. Oder erholt sich das jetzt, wenn, weiß nicht, ein 4-Jahres-Zyklus von Donald Trump und Co. vorbei ist und es ist jetzt mal eine Phase? Wie guckst du da drauf? Was schätzt du?
Also ich bin jetzt natürlich keine Wissenschaftlerin, ne? Ich kann da jetzt nur so mit einem Gefühl drauf gucken. Und mein Gefühl ist, dass die Schere zwischen ich sag jetzt mal wirklich links und rechts, auch immer stärker werden wird in Zukunft. Das heißt, natürlich werden dann wir und unsere Themen noch mal größer in den Fokus rücken, aber gleichzeitig wird eben auch die Gegenbewegung größer. Und das ist ja leider etwas, was fast schon normal ist. Aber gerade jetzt, finde ich, sind wir so mittendrin. Ich habe so das Gefühl, wir sind so im Auge des Sturms. Und ich bin gespannt, wie die nächsten Jahre so weiterlaufen, was auch Stichwort AfD, wenn ich das hier sagen darf, was da passiert, ne, wie das auch Auswirkungen auf unsere Arbeit hat. Das wird sich alles zeigen. Also
ich habe mal von jemandem, Fun Fact, mit jemandem gesprochen und der nimmt den Namen der Partei nicht in den Mund und sagt immer die Partei mit A. Das finde ich ganz cool, das wollte ich mir jetzt auch angewöhnen.
Okay.
Die Partei mit A. Anyways, Fun Fact. Ja. Aber andere Frage nochmal. Du hast ja viele CreatorInnen bei dir, die wahrscheinlich auch Long-Term-Kollaborationen mit Marken hatten. Merkst du da auch, dass die canceln? Also wirklich Marken, die sich eigentlich, ich sag mal, im Kern, zumindest nach außen hin, das ist ja mal die Frage, auf das Thema oder auf, ich will gar nicht sagen auf das Thema, das hört sich dann wirklich so an, als wäre das ein Trend, aber auf diese Werte committed haben, dass die jetzt auch langsam sagen, okay, wir gehen?
Könnte ich nicht den Finger drauflegen, weil manche Jahres- oder langfristigen Kooperationen enden ja automatisch irgendwann, ne? Und wenn dann halt ein strategischer Grund quasi vorgeschoben wird, kann ich natürlich nicht sagen, ob es jetzt wirklich dieser eine Grund war. Aber klar, wir merken natürlich schon, dass bestimmte Partner einfach bestimmte Themen nicht mehr platzieren wollen. Deswegen finde ich es ja auch so grandios, dass gerade, und da möchte ich jetzt ein Wort für euch auch aussprechen, Penny, euer Kunde quasi, da auch quasi weitermacht und sagt, nee, also jetzt erst recht. Also wir haben ja trotzdem coole Formate, die wir machen. Ich meine, die haben ja nicht nur mit Robin jetzt dieses schöne Dating-Format gemacht an der Kasse, sondern auch haben ja auch vor 1-2 Jahren schon mit Rosa kocht grün gearbeitet aus dem Food-Bereich, die halt queer und BPOC ist. Und da wurde das nicht einmal thematisiert und nicht einmal hinterfragt oder so, ne? Also ich glaube, es gibt da schon bestimmte Unternehmen, die weiterhin sagen, fuck it, wir machen das weiter. Und ich glaube, andere, und da ist halt wieder die Frage, wer steckt hinter diesen Konzernen? Also welche großen Unternehmen stecken noch dahinter? Ne? Wo sitzen diese Unternehmen? Also ist es ein US-amerikanisches Unternehmen? Kannst du sicher sein, auch mit Trump, dass es dann schwieriger wird, quasi da weiterhin diesen Fokus zu haben, weil auch immer mehr Unternehmen ihre DEI-Agenturen, sag ich schon, ihre DEI-Abteilungen auch alle streichen, ne? Weil sie sagen, okay, wir sind halt ein US-amerikanisches Unternehmen, wir müssen da jetzt echt vorsichtig sein, ne? Sonst kriegen wir keine Unterstützung mehr. Also das ist schon politisch alles ziemlich heiß gerade, so habe ich das Gefühl. Aber es gibt ja, wie gesagt, gute Beispiele von anderen Brands, die trotzdem sagen, wir machen weiter, so keine Frage.
Es ist echt so crazy, ne?
Das ja, vor allem, das ist halt durch, also das wäre nochmal meine Frage, vielleicht keine gute Interviewstrategie, aber ich versuche jetzt mal zwei Fragen aufeinander aufzubauen. Also einmal nochmal ganz in den Kinderschuhen, erklär nochmal aus deinem Blickwinkel, warum Diversity für Marken wichtig ist. Ne? Weil es geht ja erstmal, wenn es um Identitätspolitik geht, da fühlen sich viele Leute auf die Füße getreten. Ne? Aber du hast das ganze Thema ja schon angegangen vor einigen Jahren. So einmal kurz zu verstehen, warum würdest du sagen, ist das für Marken wichtig? Und das ist der zweite Grund, warum bröckelt diese Wichtigkeit gerade? Liegt das jetzt wirklich alles an Donald Trump, an der einen Person? Also das nochmal kurz in deinem Blickwinkel so einordnend.
Also ich glaube, Diversity ist einfach ganz stumpf aus dem Grund wichtig, weil wir die Sichtbarmachung der gesamten Gesellschaft benötigen, in meinen Augen. Also ich finde es total relevant und wichtig, nicht nur die Mitte der Gesellschaft abzubilden und zu zeigen, sondern eben auch den Rand oder die Personen, die in irgendeiner Form benachteiligt werden, ne? Obwohl das so ein fucking scheiß Wort ist, aber es ist einfach so. Und da einfach auch den Menschen, die eben betroffen sind oder marginalisiert sind, dass diese Personen sich nicht ausgeschlossen fühlen, weil sie andere Menschen sehen, die aussehen wie sie, die handeln wie sie, die vielleicht das gleiche Geschlecht haben wie sie, ne? Und ich finde das total wichtig, da einfach Diversity und die Frage, warum Unternehmen das machen sollten. Tja, also da war ja ganz oft das Thema, das habt ihr bestimmt mitbekommen, neben Greenwashing gab es ja auch Pinkwashing, ne, dass gesagt wurde, ja, Unternehmen greifen jetzt nur das Thema auf, damit halt irgendwie sie den Trend mitverfolgen und so. Und natürlich kann man das auch als Vorwand nehmen, aber ich sag mir immer, better done than perfect. Also, dass überhaupt ein Unternehmen sagt, ja, wir machen das, auch wenn es vielleicht gefühlt für sie gerade nur ein Trendthema ist, ist ja trotzdem Sichtbarmachung. Und ein Unternehmen, was sich gar nicht dazu oder gar keine Stellung bezieht, das sehe ich eher kritisch, ne? Also, ich finde, da kann man mit Kinderschuhen anfangen, so, ne? Und aber auch die Kinderschuhe werden gerade weggenommen. Das ist so ein bisschen das Problem. Also gerade waren wir dabei, so ein bisschen mit den Kinderschuhen da reinzulaufen, reinzuwachsen, und jetzt quasi werden sie wieder weggenommen und jetzt machen wir wieder Rückschritte. Und die zweite Frage, kannst du dir noch mal kurz wiederholen?
Warum es jetzt bröckelt?
Ach so, genau, das gesagt, dass es nur an einer Person liegt, natürlich nicht. Also man sieht ja, ne, die Kriege überall, sei es Gaza, sei es Ukraine-Krieg, das läuft ja seit Jahren so, ne, sei es, dass jetzt auch in Deutschland die Politik Schwierigkeiten hat. Man sieht es jetzt an, ne, März, was jetzt quasi passiert ist, dass erst abgewählt, dann doch wieder gewählt, also, ne, oder das Thema gesichert rechtsextrem bei der AfD, ich nenne es jetzt nochmal so, dann heißt es plötzlich wieder doch nicht, weil die Klage und so weiter. Also wir sind in so unsicheren Zeiten und natürlich sind Unternehmen damit betroffen, und wenn das halt so unsicher ist und niemand so richtig weiß, dürfen wir jetzt überhaupt noch über diese Themen berichten oder kriegen wir dann irgendwie eine Breitseite, kriegen wir dann weniger Einnahmen, weil irgendwie die Leute weniger von unseren Produkten kaufen, weil wir dahingehend irgendwie Stellung beziehen. Also das, ich glaube, das ist ein total tiefergehendes gesellschaftliches Thema und politisch vor allen Dingen. Und da bin ich natürlich nicht die Expertin, aber das ist zumindest so mein Eindruck, dass es halt nicht nur, natürlich nicht nur an Trump, sondern gesamtgesellschaftlich und weltpolitisch einfach ein Thema ist.
Würdest du sagen, dass Marken in deinem Blickwinkel eine gesellschaftliche Verantwortung tragen?
Oh, da müsste ich jetzt länger drüber philosophieren. Ich glaube, es kommt auf die Marke an. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von Unternehmen wie Meta, TikTok und so weiter sprechen, ja, definitiv. Also wir wissen von diesen gebannten Begriffen quasi, die durch Trump vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass bestimmte Inhalte einfach weniger ausgespielt werden als andere. So, das ist bekannt. Und deswegen glaube ich schon, dass bestimmte Unternehmen da auf jeden Fall eine Verantwortung haben, weil ich finde, gerade so Social Media und so weiter hat die Verantwortung, alles abzubilden. Dafür ist es Social Media. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Brands oder Marken, wie zum Beispiel eine klassische bayerische Biermarke, die vielleicht nicht den Fokus hat auf Diversity, weil es auch nicht die Zielgruppe ist. Also, ne, und da lehnt man sich sehr weit aus dem Fenster, weil klar könnte man sagen, hä, bist du bescheuert, Josie? Na klar, haben die auch eine soziale Verantwortung. Aber es ist für die halt nicht so wichtig. Ne? Und Social Media hingehen, finde ich schon, dass Meta es wichtig sein könnte. Aber da wissen wir, welche quasi Menschen dahinter stecken und was die quasi auch mit der Gesamtpolitik zu tun haben. Also am Ende ist es auch da wieder ein sehr komplexes Thema und es ist sehr schwer, das jetzt in diesen 30, 40 Minuten irgendwie runterzubrechen.
Ja, ich finde es auch ein super, also ich finde es auch ein super interessantes, aber auch ein sehr, sehr komplexes Thema, und ich glaube auch nicht, dass wir das jetzt hier in den 40 Minuten komplett durchdringen können, aber ich würde nochmal gerne einen Case mit dir besprechen, und zwar Dylan Mulvaney und Bud Light in Amerika. Für die HörerInnen, die es nicht, den Case nicht kennen, Dylan ist eine Transfrau, die sehr groß ist auf TikTok und eine Kollaboration eingegangen ist mit Bud Light, wenn mich nicht alles täuscht, ein Bier aus Amerika. Und ich würde mich jetzt einfach mal so aus dem Fenster, weit aus dem Fenster lehnen, don't know if this is right, aber dass die Zielgruppe von Bud Light vielleicht eher etwas konservativer ist und wahrscheinlich eher, wenn ich es jetzt einordnen müsste, mittig rechts liegt, politisch. Natürlich ist diese Kollaboration nicht auf sehr viel Freude gestoßen, als das Ganze gelauncht wurde. Wie siehst du das? Also, weil im Endeffekt sagst du ja auch, hey, die Gesellschaft soll eben nicht nur einseitig mittig abgebildet werden, sondern komplett, eben auch durch die Menschen, die marginalisiert werden, wie zum Beispiel Transfrauen, wie zum Beispiel Menschen, die BPOC sind, queer, whatever. Jetzt hat das da eine Marke gemacht und es ist aber komplett gescheitert und bei der Zielgruppe eigentlich hat zu Empörung geführt. Haben die das trotzdem richtig gemacht? Sollte man das dann als Marke nicht machen? Sollten die dann doch nur die Mitte der Gesellschaft abbilden? Wie siehst du das?
Ich glaube, dass Bud Light als so großer Konzern gar nichts zu verlieren hatte. Ich glaube, dass die quasi diesen Badass-Move in deren Sicht natürlich gemacht haben, weil sie wussten, wir können es uns leisten. Wir haben das Privileg quasi, das mal auszuprobieren. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass innerhalb quasi der vier Wänden von Bud Light auch darüber gesprochen wurde, dass das natürlich auch kritisch ankommen könnte bei der Zielgruppe, die sie haben. Und deswegen finde ich es umso geiler, dass sie es gemacht haben. Dass sie gesagt haben so, hey, scheiß drauf, wir finden es wichtig. Und ich meine, es ist ja jetzt auch schon wieder 2 Jahre her, glaube ich, 2 oder 3 Jahre. Ist schon ein bisschen länger her.
Ja.
Ich glaube, da war der Mut auch nochmal ein ganz anderer als jetzt. Aber ja, ich finde es gut und richtig und wichtig. Und ja, klar, können auch sicherlich andere UnternehmerInnen da draußen sagen, nee, das wäre mir zu risky. Aber ich glaube, dass Bud Light einfach das Privileg hatte, da zu sagen, wir machen das jetzt einfach. Einfach, um auch Stellung zu beziehen. Also da zu sagen, wir machen das. So.
Und dann haben sie, glaube ich, aber das, also ich habe den Case nicht ganz zu Ende erzählt, weil dann haben sie, glaube ich, das gemacht, wo du jetzt sagen wirst, das ist das Schlimmste, was eine Marke machen kann. Weil dann sind sie nämlich zurückgerudert und haben, glaube ich, sogar auch intern irgendwelche Leute gefeuert und gesagt, nein, so meinten wir das doch alles gar nicht und finden wir doch nicht geil.
Ja.
Was natürlich dann, also, ne, das ist ja, glaube ich, the worst case scenario, oder? In deinen Augen auch?
Ja, klar, also für das Unternehmen, ja. Also für die Sichtbarmachung von Transpersonen, nein. Also war es ja trotzdem gut. Aber klar, für das Unternehmen war es dann am Ende, vielleicht haben sie sich dann doch verschätzt und haben dann gesagt, okay, ja gut, wir müssen jetzt irgendwelche Buh-Männer und Buh-Frauen finden, die wir jetzt entlassen können, weil die Kampagne jetzt doch zu sehr Kritik aufgeworfen hat. Aber an sich, dass sie es gemacht haben, ist ja schon mal ein Schritt. Genau. Aber ich glaube, der Mut, also dieser Mut quasi, das zu machen, und das klingt so schlimm, ne, in dem Kontext Mut zu sagen, weil eigentlich sollte es fucking bare minimum sein, auch quasi außerhalb Mitte der Gesellschaft irgendwie zu platzieren. Diesen Mut, glaube ich, den haben heute nur noch sehr, sehr wenige, ne? Und deswegen habe ich eben das Penny-Beispiel auch angebracht, weil ich finde, da habe ich das Gefühl, wird das gar nicht hinterfragt, so Marke, können wir das jetzt machen oder nicht und so, sondern es wird einfach gemacht. Und ich glaube, das ist dann diese Art von fast schon Gleichstellung und auch Gleichberechtigung, die ich mir auch wünsche, dass es eben nicht ausdiskutiert wird.
Was sind für dich, du wolltest auch was fragen, sorry.
Nee, ich wollte was dazu ergänzen, aber
go ahead.
Ich glaube, was an dem Fall halt so schockierend ist oder so tragisch aus Marketingperspektive, es ist keine Haltung, es wirkt wirklich wie eine Fahne im Wind. Also es ist in Anführungszeichen wirklich ein Trendthema, man macht es, weil, und das ist wirklich Pinkwashing in dem Sinne oder Transwashing, wie auch immer man das nennen möchte, weil na klar kommt der Gegenwind, das werden die auch irgendwie gedacht
klar,
haben.
Klar, natürlich.
Dass der so groß wird, dass es so ein Problem gibt in ihrer eigenen Kernkäuferschaft, haben sie wahrscheinlich nicht so krass angenommen oder nicht so krass prognostiziert. Dann aber den Schwanz einzuziehen, zu sagen, ach nee, war doch nicht so gemeint, das ist eben keine Haltung mehr. Und ich finde, wenn du für ein Thema stehst und das ist Identität, das ist ein Thema, das ist ein krasser Wert, Diversity, dann musst du es auch durchziehen. So, und wenn du es nicht durchziehst, dann bist du halt auf einmal, hast du kein Rückgrat mehr.
Ja.
Dann brichst du ein. Und jetzt ist nicht meine persönliche politische Überzeugung, aber es ist auch total okay zu sagen, also aus Marketingperspektive sagen, okay, dann machen wir es nicht, aber dann macht es auch nicht. Oder macht es und dann geht all in und dann reicht aber auch nicht eine Kommunikationsmaßnahme. Es war, glaube ich, ja nur eine. Also es war eine Influencer-Partnership, ne?
Ja. Die sind gar nicht so weit gekommen.
Genau, es war ja nicht,
irgendwie größer.
Ja, genau, es war nicht mal, dass jetzt irgendwie kam, was mit 10 Leuten, die eine krasse Kampagne gebucht haben über alle Plattformen weg. Und es muss auch dann, wenn du es als Unternehmen ernst meinst, über Kommunikation hinausgehen. Es muss im Hiring sein, es muss intern in den
sowieso, 100%.
Genau so. Und dann bricht es halt zusammen, wenn du es nicht ernst meinst. Ich glaube, das ist für mich so dieser Best Case, wenn man Mut hat, auf progressive Themen zu setzen, dann 100% oder gar nicht.
Ja. Und da fehlt es dann quasi an Aufklärungsarbeit, ne? Also da fehlt es an genau das, was du sagst, internen Workshops, ne, zum Thema DEI und zum Thema Diversity und so weiter. Auch da sehen wir haben 2 Leute bei uns, die auch als Unternehmensberaterinnen arbeiten. Laura Gelha im Bereich Barrierefreiheit und Menschen mit Behinderung. Und dann haben wir Tupoka Augette als Antirassismus-Expertin, so, ne, die halt auch immer wieder in Unternehmen reingeht und sagt, wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen, wir müssen mal ein bisschen mehr in die Richtung gucken und so weiter, ne? Und auch da geht es quasi immer mehr zurück, ne? Weil die Unternehmen auch sagen, naja, es hat jetzt erstmal keine Prio, ist schon in Ordnung. So, ne? Und deswegen, also das, was du beschreibst, genau, man muss eigentlich intern schon anfangen, da sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch wirklich sich selbst auszubilden in dem Bereich, damit quasi dann auch die Konsequenz dahinter passt. Also was du sagst, ne? Also entweder Bud Light macht es oder macht es nicht. Aber so dieses, oh, es hat jetzt doch zu viel Backlash gegeben. Ah, dann ziehen wir uns mal lieber zurück aus dem Ganzen und entlassen im schlimmsten Fall auch noch die Leute, die es zu verantworten haben. Also das ist schon absoluter Worst Case. Also absolut 100%. Genau, und deswegen sind da natürlich alle Unternehmen, alle Agenturen da in der Selbstverantwortung, vor allen Dingen Geschäftsführung, da mit dem Team an diesen Themen zu arbeiten. Aber wenn das halt gerade politisch keine Relevanz und keine große Bedeutung hat, dann ist das eben umso schwerer, das durchzuboxen. Ne? Also gerade als Team auch nach oben zu sagen, uns ist das Thema aber wichtig, wir wollen das jetzt platzieren. Ne? Und ja, Punkt.
Ja. Ja, ich glaube, Best Practice nur, und dann können wir auch weitermachen, ist für mich da immer Nike mit Colin Kaepernick, die ne, dieses Riesenplakat aufgehängt haben mit Stand for, jetzt krieg ich den Text nicht zusammen, du kriegst ihn, oder? Stand for something even, stand up for something even if it means sacrificing everything. Und der hat sich ja nicht hingekniet bei der US-amerikanischen Nationalhymne. Ja. So. Und da haben halt Leute ja öffentlich im Internet ihre Nike-Socken verbrannt und angezündet und so, ne? Und das aber bewiesen, dass es halt nachhaltig schon den Umsatz auch gesteigert hat. Ich glaube halt immer, vielleicht noch abschließend und dann, das, was auch einfach so ein wichtiges Thema ist, dass gute Kommunikation irgendwie immer polarisieren muss. Und Haltung, ich glaube schon, dass Marken auch eine gewisse Haltung haben müssen. Und ich meine das nicht nur in Bezug auf Diversity, das können auch andere wichtige Themen sein. 100%. Aber gerade in Zeiten von Social, in Zeiten von Content-Überfluss ist halt die Wichtigkeit herauszustechen immer größer. Ne? Mhm. Und das kannst du mit solchen Themen machen, das kannst du auch mit anderen Themen machen. Mhm. Aber sonst bist du halt irgendwie Mittelmaß. Und ich glaube, man muss sich da halt einmal alignen und man muss sich da einmal drauf festlegen. Man braucht einmal diesen Kern der Marke, wo diese Werte drinstehen müssen. Und dann ist es auch einfach, davon Kommunikationsmaßnahmen abzuleiten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass im Markenkern und in den Werten von Bud Light nicht Diversity drinsteht. Und dann, ne, also so jetzt mal provokativ gesagt, dann ist halt auch die Frage, okay, ist das jetzt wichtig oder richtig mit einer Transfrau, was ja auch einfach nochmal was anderes ist, als zu sagen, hey, wir achten mal darauf, dass wir 50-50 Männlein und Weiblein ganz blöd abgebildet haben. Ne? Das kann ja auch schon, also vielleicht fängt man dann damit mal an, so als konservative Biermarke. Oder geht man gleich all in und muss dann zurückrudern. Ne? Das ist, glaube ich, auch noch so ein wichtiger Punkt, dass man halt schauen muss, okay, kann ich das wirklich von meiner Marke aus ableiten? Oder sitzt da gerade irgendjemand in der Marketingabteilung, der denkt, ah ja, das ist aber ein cooles Trendthema, was es halt nie sein sollte.
Genau, es sollte selbstverständlich sein, absolut. Es sollte in dem, wie man immer so schön sagt, Marketing-Mix aufgenommen werden. dass es eben nicht nur die klassischen Marketing-Keywords sind, sondern eben auch die Menschen, die man bucht dahinter, ne? Oder die für eine Kampagne stehen.
Voll. Ja.
Darf ich nochmal einen etwas anderen Case reinwerfen, diskutieren? Klar. Also weil, ich glaube, der ist extrem, haben wir besprochen. Mit der, also ich glaube, andere, also viele Marken, wenn man jetzt mal aus Marketingperspektive versucht, Zielgruppen zu verstehen, dann ist es wahrscheinlich so, auch wenn wir jetzt nicht die größten Fans von demografischem Targeting sind, aber dass die jüngeren Menschen, Gen Z, Gen Alpha, eine höhere, was heißt Toleranz oder eine höhere Wichtigkeit haben bei Diversity als ältere Menschen. Mhm. Aus diversen Gründen. Ne? Mhm. Wir sind im Internet groß geworden, es gibt nicht mal geografische Grenzen, man ist mit dem connected, mit dem man sich gut versteht. Und daher, glaube ich, hat die Diversity da einen ganz großen Stellenwert bei jüngeren Menschen. So, wenn ich jetzt als Biermarke oder whatever sage, ich möchte jüngere Menschen adressieren, dann ist es ja richtig und wichtig zu sagen, hey, ich bringe diese Themen mit rein. So, natürlich haben aber auch vor allem Mainstream-Marken auch ältere Konsumentinnen und Konsumenten am Start. Und jetzt ganz plakativ machen wir ein Video mit einem diversen Split an Cast, posten das auf TikTok, Instagram. Die Jungen finden es cool, die Alten finden es scheiße und zerhacken sich in der Kommentarspalte. Und dann gucken wir danach drauf und denken so, okay, wow, jetzt ist das Sentiment irgendwie 50-50. Die Hälfte findet es richtig gut, die Hälfte findet es richtig scheiße. Oh mein Gott, aber als Marker wollen wir eigentlich die 100% erreichen, weil wir Mainstream sind. Wie guckst du darauf?
Also mein erster Gedanke war gerade, naja, aber da haben sie es doch erreicht. Sie wollten doch die junge Zielgruppe erreichen. Die haben sie erreicht.
Genau, die Alten sind jetzt weg.
Die Alten sind weg, im schlimmsten Fall. Ich glaube, ganz ehrlich, unter uns gesprochen.
Die unter Leute, uns, a.k.a. das Podcast, was sich tausend Leute anhören.
Genau, Spaß. Unser digitalen vier Männern hier. Also unter uns gesprochen, wirklich. Selbst wenn sich die Alten aufregen in den Kommentaren, werden sie trotzdem das Bier weiterkaufen. Also ich glaube, dass die wenig, das ist doch auch alles, ich meine, dieser digitale Raum ist ja ein rechtsfreier Raum für Menschen, die quasi denken, er sei rechtsfrei. So, ne, sie denken, sie können dort in die Wohnzimmer, in die digitalen Wohnzimmer scheißen und das ist es. So, ne, und am Ende ist es ja nur so ein kurzer Moment, wo sie das runtertippen und ich bin sicher, dass 50 oder mehr Prozent der Leute, die sich im Internet darüber aufgeregt haben, über diese Kampagne auch weiterhin das Bier kaufen, weil es ihnen schmeckt. So, natürlich auch da wieder ist die Verantwortung auch bei den Social-Media-Unternehmen, die halt ein Auge drauf haben müssen, dass bestimmte Keywords einfach gar nicht als Kommentar ausgespielt werden. Warum gibt es das noch gar nicht, ne? Also das ist ja auch immer noch ein Problem. Deswegen hier auch nochmal der Shoutout an alle, wenn ihr solche Kommentare lest, die irgendwie feindlich sind in irgendeiner Form, transfeindlich, queerfeindlich und so weiter, einfach melden. So, das sage ich immer so, ne, wenn ihr was machen wollt da draußen, wo ihr Personen aus diesen Personengruppen irgendwie unterstützen wollt, einfach melden. So. Aber genau, deswegen glaube ich, es wird, also alles in Social Media wird nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird, sagt man das so?
Mhm.
Glaube ich. Genau, also ich glaube, es ist alles nicht ganz so dramatisch, würde ich jetzt mal, also klar, für die Person ist es dramatisch, die quasi als Person auch der Marke im Vordergrund steht, ne? Also das erleben wir ja ständig. Wir haben mit Phoenix zum Beispiel eine Person, die auch immer wieder, wenn ein Video zum Beispiel irgendwie in andere Kreise rutscht oder in andere Zielgruppen rutscht, einfach auch Hass und Hetze erlebt, ne? Und da haben wir zum Beispiel mit Hate Aid auch ein tolles Unternehmen, was unterstützt, ne? Wie kann man dagegen vorgehen? Wie kann man sich gut beraten lassen und so weiter?
Nochmal ganz kurz eine Frage zurück zu Marken. Du hast ja CreatorInnen bei dir.
Yes.
Ne? Wenn jetzt eine Marke zu dir kommt und sagt, hey, wir haben Bock auf eine Videoserie, 15 Videos, let's go, lass mal 2, 3 Tests machen. Hat eine queere Creatorin von dir gebucht und die ersten 3 Testvideos gehen los und es ist alles nur Sentiment 100% negativ. Also sagen wir immer 90, ne?
Mhm.
Wie gehst du damit um und wie gehen auch die CreatorInnen damit um? Weil das ist natürlich scheiße, so. Auf der anderen Seite ist es ja auch ein Business. Also, ne, das ist ja auch, die Person möchte ja auch Geld verdienen. Mhm. Wie sprichst du dann mit den Marken? Was ist da deine Empfehlung? Wie gehst du damit um? Mhm. Wie würdest du damit umgehen? Ist ja jetzt.
Ja, also wir hatten ja jetzt gerade den Fall auch mit Penny und Robin Solf, ne, dass wir dadurch, dass wir die ja auch paid ausgespielt haben, die Videos, auch da Kommentare aus der rechten Spalte hatten, so, gar keine Frage. Ich glaube, die Artist, und das klingt sehr, sehr traurig, sind es mittlerweile gewohnt. Sie wissen, sie sind quasi vorbereitet, wenn etwas außerhalb ihrer Bubble stattfindet, kann es schwierig und unangenehm werden. Ich glaube auch da, und das ist das, was du vorhin gesagt hast, all in gehen. Also wirklich mit den Brands sprechen und sagen, ja, wir werden diese Kommentare haben, wir werden sie nicht abschalten können, diese Personen sind da, aber wir erwarten jetzt einfach von euch, weil ihr wollt es ja machen und ihr habt ja quasi diese Person gebucht aus genau diesen Gründen, also bitte jetzt durchziehen. So, lasst uns das machen. Ne? Und weil Unternehmen wollen ja vielleicht im besten Fall auch einfach Stellung beziehen und einfach auch sichtbar machen und halt einfach, oh, jetzt mein Magen geknurrt. Ich hoffe, das hat man nicht gehört.
Das ist okay.
Genau, und ja, deswegen ja, wäre da wirklich meine Beratung einfach weiterhin durchziehen und einfach weitermachen.
Würdest du Marken eher empfehlen, gerade die vielleicht mit dem Thema jetzt oder diese Werte zwar verkörpern, aber noch nicht so viel Content dazu gemacht haben, würdest du denen empfehlen, erstmal CreatorInnen zu buchen und es auf deren, also auf den CreatorInnen-Profilen den Content zu haben und sich dem so anzunähern oder gleich volle Breitseite, eigenes Profil, paid, let's go?
Ich glaube, wenn man, also ich glaube, es verfälscht so ein bisschen die Ergebnisse, wenn man quasi nur bei den Artists bleibt, weil natürlich in der Bubble ist es cozy und gemütlich und natürlich wird es dort besser laufen. Es wird natürlich nicht, je nachdem, welche Artist du boost, die Zahlen erreichen, die du vielleicht mit Paid erreichst, weil du eben nochmal eine größere Zielgruppe ansprechen willst. Da ist halt die Frage, da müssen Unternehmen selber für sich entscheiden, möchten sie eben zahlen und dadurch quasi die Gefahr eingehen, dass eben auch Negativkommentare kommen. Oder wollen sie eher wirklich im Bereich Sentiment gehen, also gucken, dass es auch wirklich gut ankommt bei der Community, bei der Bubble, wo sie quasi auch platzieren. Das muss halt jedes Unternehmen selbst entscheiden. Aber ja, also die klare Empfehlung ist da, was wollt ihr also als Unternehmen? Wollt ihr zahlen oder wollt ihr eben sagen, nee, wir wollen, dass es cozy ist und dass es einfach ein Safe Space bleibt? Genau.
Warum sagst du Artist und nicht Content Creator, Content Creatorin, Influencer?
Oh, das Thema haben wir auch bei uns im Team ständig. Genau, ich habe auch ein Team von, wir sind mittlerweile zu viert. Genau, das wird ständig diskutiert. Sagen wir Talent, sagen wir Artist, sagen wir Content Creator, sagen wir Influencer. Ich mache das immer aus dem Bauch heraus. Ich finde Talent auch ganz cute, weil Talent trifft es auch ganz gut, weil die meisten Creatorinnen da draußen, ich sag die meisten, Talente haben und diese halt zur Schau stellen. Artist finde ich auch gut, KünstlerInnen, weil wir haben bei uns auch wirklich KünstlerInnen, also Phoenix zum Beispiel ist auch Schauspielerin. Wir haben auch Personen, die im Bereich Musik unterwegs sind. Also deswegen ist es immer so, aber Content CreatorInnen, glaube ich, ist so der Begriff, der es am besten zusammenfasst, weil gerade wenn ich an die Josi Schreib zum Beispiel denke, die auch bei uns ist, die macht ja wirklich Content-Kreation, so, ne? Genau. Deswegen ja. Aber lustige Frage. Das wird bei uns ständig diskutiert, wie, was wir jetzt wie sagen und ja.
Ich habe vielleicht noch, weil wir glaube ich, mit der Zeit, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich möchte noch ein Thema anreißen und zwar Stichwort Reichweitengarantie. Das haben wir eben ganz kurz schon angeteasert in unserem Vorgespräch. Wie stehst du dazu? Wie handelt ihr das?
Ja. Also, ich aus Management-Sicht finde das ganz, ganz, ganz schrecklich. Ich glaube, das liegt auch total auf der Hand. Warum? Ne? Also, weil wir sind eben auch, nicht nur Unternehmen, sondern wir als Content-Creator und als Management sind eben auch auf den Algorithmus angewiesen von Meta und Co. Das heißt, wenn der Algorithmus entscheidet, oh, das Content-Piece machen wir jetzt mal nicht so stark wie jetzt vielleicht ein anderes, dann müssen wir am Ende quasi das ausbaden und müssen dann noch Content liefern an einem Tag, wo kein anderer Kunde einbuchen kann, weil wir ja für den Kunden dann platziert haben, obwohl das Content-Piece nicht bezahlt ist, weil die Reichweite nicht eingehalten wurde. Also aus Management-Sicht ist das der Horror. So, natürlich aus Kundensicht kann ich nachvollziehen, dass sie sagen, naja, wir zahlen einen bestimmten Betrag so und wir wollen natürlich auch für den Betrag eine bestimmte Reichweite haben. Und wenn die nicht erreicht wird, da muss halt was nachgeliefert werden. Also auch da, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich glaube, wenn man da das nicht als Einbahnstraße sieht, und das ist nämlich ein ganz großes Problem, Reichweitengarantie wird immer als Einbahnstraße gesehen. So von wegen, hey, du unterlieferst, also musst du jetzt was nachliefern. Wenn ich jetzt als Managerin schreibe, alles klar, kein Problem, aber was machen wir denn, wenn wir überperformen? Kriegen wir dann auch mehr Geld? Ach so, nee, so funktioniert das aber nicht. Ja, und dann sage ich aber, ja, aber es ist ja keine Einbahnstraße. Und da wünsche ich mir, glaube ich, von Unternehmen einfach ein bisschen mehr Fairness. Ich weiß, Fairness ist so ein schwammiges Wort, aber ich wünsche mir da einfach wirklich einen fairen Austausch, zu sagen, okay, wir machen das mit der Reichweitengarantie, aber da muss es auch in die andere Richtung funktionieren. Und bei manchen Agenturen funktioniert das auch.
Spannend. Das heißt, du wärst offen für ein Modell, wo man per Performance sich bezahlen lassen würde, beispielsweise pro 10.000 Impressions.
Absolut, ja. Ja, okay, ja genau, spannend. Weil wie gesagt, diese Einbahnstraße, das ist das, was mich nervt bei dem Thema. Ja, ne? Ja, ja. Dass es immer nur gesagt wird, ja, wenn ihr unterperformt, dann müsst ihr nachliefern. Und wenn wir sagen, okay, wenn wir überperformen, dann gucken sie blöd und sind so, oh, gute Frage, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ja, ne? Oder ja. Es wird sofort abgeblockt, ist ja auch oft so. Ja. Ja. Wie steht ihr dazu als Agentur?
Wir machen das wenig tatsächlich. Mhm. Wir haben auch immer, also es liegt auch daran, dass unsere meisten PartnerInnen mit Paid arbeiten. Ne? Ja. Und dann ist ja immer die Frage, okay, willst du es jetzt halt 4 Wochen da lassen oder 2 Wochen, eine Woche, ne? Gerade wenn es Teil von der Kampagne ist. Ich finde aber an sich, wenn wir es machen, auch immer total fair zu sagen, if it's overperforming, wir legen noch was drauf. Mhm. Ich finde es vor allem, also ich finde, dass Du wählst ja im Endeffekt auch eine Creatorin oder einen Creator aus aufgrund von einem CPM. Ne? So. Natürlich kommen da noch ganz viele andere Dinge ins Spiel, wie Image, Storytelling, Asset auf deinem eigenen Kanal etc. pp. Mhm. Aber im Endeffekt machen wir es schon auch so, dass wir uns angucken, was sind denn die Hard Facts. Ja. Dann gibt es gewisse Dinge, die kannst du nicht messen, wie zum Beispiel, hat die Person gerade einen Hype? Hat die Person gerade ein mega wichtiges Thema für uns geowned, was jetzt gerade bei uns Fokus in der Kampagne ist? Mhm. Keine Ahnung, sagen wir, wir haben das Thema Barfußschuhe und es gibt eine große Barfußschuh-Creatorin, dann ist die natürlich für uns unbezahlbar erstmal in dem Moment. Ne?
Der Fit, ja.
Genau. So, da gibt es natürlich unterschiedliche Punkte, aber im Endeffekt müssen wir auf die Zahlen gucken. Und dann finde ich schon fair zu sagen, aber beidseitig, wenn wir ein CPM haben und wir liegen halt einfach 60% drunter, dass man sagt, okay, da muss was kommen. Ich finde es aber auch genauso fair zu sagen, hey, wenn wir den CPM, ne, also wenn wir 3-mal so viele Views jetzt haben auf dem Asset, ist doch geil für uns, da zahlen wir dann was drauf.
Ja. So. Genau, also das wäre quasi die Ideallösung.
Ich finde halt idealerweise, to be honest, hat man meistens halt Long-Term-Collabs mit CreatorInnen. Mhm. So. Ne? Das ist halt eigentlich the best case scenario, dass man gar nicht auf diese einzelnen Assets immer so guckt und schaut, hey, wir buchen jetzt genau das für irgendwie 5.000 Euro und wenn das dann passiert, dann geht es so und so, sondern dass man sagt, hey, wir haben ein gewisses Kontingent an Assets, da kann auch gerne irgendeine Reichweite drauf sitzen, aber das ist halt wirklich einfach eine Long-Term-Collab ist.
Ja. Also ich glaube, was auch eine Herausforderung ist, ist, dass die Budgets beim Marken ja, die haben ja gewisse Budgettöpfe und es ist, glaube ich, total schwierig zu sagen, okay, jetzt hat es gut performt, jetzt packe ich noch was drauf. so rein technisch, ne? So rein von der Idee an sich bin ich auch dabei. Ich glaube halt, also mein Ansatz ist, diese Verhandlungsphase, das ist ja eigentlich die Art und Weise, wo beide Parteien sagen, hey, was ist die Partnerschaft uns wert? Genau wie Paulina gesagt hat, sucht man sich gewisse Leute aus, wo man sagt, hey, die passen perfekt zu uns. Ne? Man hat einen gewissen Überblick, was so die Standards sind, die Benchmarks sind. Und dann ist es, wie in einer guten Partnerschaft gehört es auch Vertrauen dazu. Und ich glaube, man kann auch, wie man die Partnerschaft pflegt, aufbaut, beeinflussen, wie gut das Ergebnis ist. Schicke ich jetzt ein Briefing, wo der Artist wirklich nur noch wie ein Schauspieler oder Schauspielerin ist und einfach 1:1 mein Skript durchballert, oder gebe ich gewisse Freiheiten oder halt eben Leitplanken, ohne einzuschränken, aber zu beschränken. Ne? Ich glaube, das ist so ein Mindset, wo wir auch sehr stark immer versuchen, so Advokat der Community zu sein, und Creator, Creatorin sind für uns Teil der Community. Auf der anderen Seite wollen wir das maximal für Marken rausholen, aber das ist auch unsere Aufgabe. Aber ich finde eigentlich, da gibt es einen guten Nährboden. So.
Ja, voll. Ich glaube, das ist echt nochmal ein guter Punkt, der mir gar nicht so klar war. Wir haben natürlich feste Budgets auf den Marken, ne? Und dann auch nochmal 5.000 nachzuschießen, ist dann so semi easygoing. Ist nochmal ein guter Punkt.
Ja, total. Und ich meine, wie gesagt, die Budgets sind fest und die werden ja auch geplant, ne? Also oft ist dann
ja, genau, das meine ich ja.
Pro Monat. Und was ist, wenn man quasi bei dem geplanten Budget einfach ein bisschen Puffer mit einbaut? Also, dass man quasi von Anfang an bei der Kampagnenumsetzung, wirklich bei der Planung auch, wo das Budget natürlich eine Rolle spielt, dass man sagt, angenommen, wir haben 50.000 Euro jetzt für, das ist jetzt so eine random Zahl, dann legen wir 5.000 Euro noch mal ein bisschen zur Seite als Puffer, falls irgendwas überperformt oder sowas. Ne? Also, dass man das einfach so ein bisschen als Puffer hat. Aber klar, ist natürlich ein berechtigter Einwand auf jeden Fall.
Ein random Einwand.
Ich finde halt, also was ich glaube ich fair finde, ist, wenn man sagt, und das machen wir auch, okay, wir gucken uns halt die Performance der letzten 30 Tage an und wir nehmen halt einen Mittelwert. Ne? Und weil darauf basierend wird ja auch der Artist, die Artistin, wow, das war jetzt sehr strange gegendert, der Mensch bezahlt, so, ne, auf diesen Mittelwert, und dass dieser Mittelwert halt irgendwie getroffen werden muss. Das heißt, wenn es komplett drunter liegt, blöd, wenn es komplett drüber liegt, ja, dann was zur Seite legen, oder man hat halt einfach diesen Mittelwert, der irgendwie erreicht werden muss.
Oder
ne?
Man einigt sich halt auf irgendein anderes, auf einen anderen Parameter, das muss ja kein Budget sein. Man kann ja auch sagen, hey, wenn es gut läuft, also wenn du überperformst, dann sei sicher, dass du auch bei der nächsten Kampagne wieder gebucht wirst. Weil das ist nämlich auch so ein Thema, was ihr gerade besprochen habt, ne? Im besten Fall Long-Term und so weiter. Aber ich weiß noch, Storyclash hat vor, ich glaube, 1-2 Jahren auf der OMR mal Zahlen veröffentlicht, der Eugen Knippel, liebe Grüße an der Stelle, der hat mal gesagt, 80% der gebuchten Aktivierungen bei Content-CreatorInnen sind einmalig. Also nur 20% sind, also damals die Zahl, vielleicht ist sie jetzt schon ein bisschen höher, ne? Aber alle pochen immer so auf Long-Term, aber in der Praxis sieht es dann doch wieder ganz anders aus. Und das sehen wir ja auch. Wir haben oft auch einmalige Buchungen, dann gibt es vielleicht hin und wieder mal wieder Long-Term, aber es ist dann doch eher die Seltenheit. Und im besten Case wäre es andersrum, ne? Dass man wirklich eher langfristige Partner hat und ein paar freie Slots noch für Einzelbuchungen. So, das wäre eigentlich der perfekte Case, ne? Genau, aber deswegen auch da der Aufruf nochmal an die Marken, wirklich mehr auch Long-Term zu denken, weil natürlich kann es sein, dass bei der ersten Aktivierung die Zahlen nicht sofort gut sind, ist ja auch klar. Wir lernen alle im Marketingstudium, es braucht mehrere Kontaktpunkte, so, und dann braucht man sich nicht wundern, wenn es beim ersten Kontaktpunkt erstmal nicht so rosig aussieht, ne? Und auch da wieder Zahlen, ne? Also das Thema ist ja gerade Marketing, gerade bei Marken ist das natürlich ein großes Thema.
Ja. Bevor wir in die Abschlussfragen reinjumpen, ne, was du gerade einleiten wolltest, Paulina,
ich
kenne dich. Nochmal eine sehr offensichtliche Frage, aber dennoch spannend. Wie schaust du auf KI-Influencer, Influencerin, Creator, Creatorin?
Ehrlicherweise gerade noch sehr verhalten. Ich weiß, dass es relevant ist und ich verstehe auch, woher das kommt, und I get it. Also ich arbeite auch viel mit ChatGPT, gerade wenn es so um Ideenfindung geht und so. Lass mich gerne auch inspirieren. Aber was KI-InfluencerInnen angeht, ich hoffe, ich klinge nicht zu naiv, wenn ich das sage, aber ich glaube schon, dass gerade die jüngere Generation auch Bock hat, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Also gerade, ne, weil ihr sagt, Gen Z und so weiter, die ganze jüngere Generation sind auch offener für Diversity-Themen und so weiter. Und da stecken ja CreatorInnen dahinter, junge CreatorInnen, die sich für politische Themen einsetzen. Die KI könnte das sicherlich auch. Aber gerade dieser menschliche Bezug, glaube ich, ist da schon auch relevant. Aber wer weiß, vielleicht rede ich auch totalen Schwachsinn. das sagt man, glaube ich, so nicht, aber vielleicht auch irgendwelchen Bullshit. Eigentlich wird das alles bald abgelöst werden. Aber meine Hoffnung ist natürlich, dass trotzdem weiterhin Menschlichkeit siegt. So, oh Gott, das klingt so kitschig, aber ja, dass einfach trotzdem die Menschen da draußen Menschen sehen wollen vor der Kamera.
Cool.
Ja, ich habe letzter Satz und dann Paulina ist Stage Yours. Das fand ich wirklich verrückt bei der OMR, der Talk von Nick Turley, der Product, Head of Product von ChatGPT, der revealed hat, dass die an einem Wettbewerbsprodukt zu Instagram und X arbeiten, weil er sagt, ja, wir haben doch die ganzen Daten, die Leute schreiben doch mit uns, wir haben ein Bild- und Videoprogramm, wir können doch ein Social Feed draufbauen, wo Leute mit interagieren, kommentieren, haben wir noch mehr Daten. Denke ich mir so, ja, crazy, dann leben wir echt irgendwann vielleicht in einer Welt, wo nur noch Maschinen mit Maschinen und mal ein Mensch kommentiert. Mark Zuckerberg hat ja selber auch gesagt, hey, die Bots sind hier, wir hauen mehr Bots auf die Plattform, gibt mehr Engagement, ist ja geil. Und irgendwie ist das ein komplett verrücktes Gedankenszenario, darüber, das mal so sich vorzustellen.
Zumal das mit den Bots ja auch so ein Thema ist. Also ich meine, Meta löscht in großer Manier die ganzen Bots weg, quasi weil sie sagen wollen, wir wollen lieber organische Leute haben. Und jetzt ist es genau wieder das andere, was gesagt wird. Also ich glaube, alles, was wir in den letzten 30, 40 Minuten besprochen haben, ist, wir sitzen jetzt hier, wir haben 2025, wer weiß, was in 2028 ist, aber
ich würde sagen, wir reden in einem Jahr nochmal und gucken mal, wo wir dann stehen. So, wir müssen jetzt zum Abschluss kommen, weil wir schon ganz lange plappern. Und zwar haben wir immer am Ende zwei Fragen.
Ja.
Ich starte mit der ersten Frage. Was war das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann eine Kampagne sein, kann Creatorin sein, kann Product Placement sein, kann eine Serie sein, kann auf Social.
Penny Dating Show zählt aber nicht.
Ja, das war jetzt echt, das war fies, weil das war mein erster Gedanke.
Ach so, nicht aber Spaß. Wenn das Geilste ist, hey, dann come on, let's go.
Nein, also wenn es um Serien geht, da müsste ich jetzt kurz nochmal euch fragen. Das war diese Netflix-Serie, wo es auch um Femizid ging. Ah, wie
Adolescence.
Hieß die noch? Ja, genau. Ah, ja. Adolescence wird es, glaube ich, richtig ausgesprochen. Genau. Genau, ich kam gerade nicht auf den Titel, aber das hat mich. Also der Content an sich ist gut, nicht herausragend. Ne? Also ich bin auch selber so Film, sag ich mal, bewandert und so. Ich fand es wirklich gut, auch weil es in einem One-Take gedreht ist. Was ich aber viel spannender fand, war der ganze Outcome im Sinne von bei Social Media, wie die Leute das gefeiert haben, wie das hochgepusht wurde und wie dieser Content bei Netflix zu einer der erfolgreichsten Contents überhaupt wurde. Und das finde ich gerade bei so einem krassen Thema wie Femizid, finde ich das herausragend. Also das war für mich so in letzter Zeit einer der Best Cases tatsächlich.
Cool.
Kannst du einmal in einem Satz erklären, was Femizid bedeutet?
Ach so, ja klar. Femizid ist der Mord von Männern an Frauen und meistens unbegründet.
Okay, cool. Ja. Danke.
Also selbst wenn es einen Grund gäbe, gäbe es keinen Grund, jemanden umzubringen. Aber es ist halt wirklich...
Disclaimer.
Ja, aber es ist wirklich das klassische Beispiel von der Ex-Freund, der das nicht akzeptieren möchte, dass sich die beiden getrennt haben und dann einfach zum Messer greift und die Frau ersticht. Ja, ja. Das ist ein Femizid. Genau.
Ja, traurig. Als Podcast-Host kann ich immer sagen, ja, fürs Publikum, damit die Leute, die zuhören, nochmal den Begriff verstanden haben. Cool. Ja. Also nicht cool, das ist falsch. Danke fürs Erklären. Sehr traurig, aber große Empfehlung, es jetzt anzuschauen. Das
genau,
ist echt
und große Empfehlung an der Stelle. Josi schreibt, macht dazu sehr viel Content, die auch bei uns im Management ist und liefert auch immer Zahlen und wissenschaftliche Ergebnisse und so. Es ist sehr stark.
Ja.
Okay, jetzt die letzte Frage. Ja. Wer soll nach dir auf diesem grünen Stuhl sitzen?
Oh shit, jetzt habt ihr mich erwischt, weil ich natürlich gar nicht weiß, wer schon alles bei euch zu Gast war. Isabel Rogert war schon bei euch.
Ja, na klar.
Dachte ich mir schon.
Isi war sogar zweimal.
Hallo Isi.
Ja,
wer sollte hier sitzen? Hat dir schon Jule Fuhrmann?
Nein, Jule Fuhrmann hatten wir noch nicht.
Jule Fuhrmann, Beste. Die ist toll.
Schreibe ich direkt.
Ja.
Geil.
Ihr kennt euch, ne? 100%.
Ja.
Dachte ich mir. Genau. Jule. Cool. Jule soll hier sitzen, bitte.
Das ist ein guter Tipp.
Deal. Das machen wir.
Sehr gut.
Geil.
Sehr gut.
Tausend Dank.
Vielen Dank
sehr
euch.
Sehr insightful. Danke.
Merci, merci.
Tschüssi.
Ciao, ciao.
Jetzt kommt wieder die Werbepause fürs Berliner Tierheim. Heute stelle ich euch Nocard vor. Das ist eine kleine französische Bulldogge. Er wurde gefunden, ist ein super anhängliches Tier, super menschenbezogen, kennt Grundkommandos, also wirklich für Anfänger komplett geeignet, kann auch in der Stadt wohnen. Das einzige kleine Thema ist, dass er in aufrechter Position gefüttert werden muss, weil er quasi eine erweiterte Speiseröhre hat. Aber das kriegt man super schnell hin. Das machen die Tierpfleger mit ihm auch aktuell schon. Und er sucht einfach ein Verständnis volles Zuhause, ja, was sich von der Erkrankung nicht abschrecken lässt. Und wirklich ein kleines Körbchen in einer ganz kleinen Wohnung würde ausreichen. Ich hoffe, dass Nokat bald ein neues Zuhause findet. Der sieht wirklich ganz, ganz cute aus. Dunkle französische Bulldogge, wie sie im Buche steht. Ja.
Was heißt denn aufrechter Position?
Der muss einfach in aufrechter Position gefüttert werden.
Also auf bei allen vier Füßen stehen und dann...
Genau, also die Tierpfleger zeigen einem gerne, wie das geht.
Okay, ja, das klingt doch gut. Das muss man supporten, ja?
Ja.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Grandios, dass ihr am Start wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schickt uns wie immer Feedback, schickt uns neue Leute, teilt das Zeug auf Social, auf LinkedIn, auf Slack, auf Teams, auf MySpace, whatever, WhatsApp natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Viele Grüße aus Berlin.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.